SRF 1.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Ein guter Tag für das Zürcher Kinderspital. Dank Geld vom Kanton kann es mit der Planung des Neubaus endlich für sie gehen. Zwei Stück höher. Private Hauseigentümer wollen die Bauvorschriften in Zürich lockern. Der weltberühmte Schrei und 150 weitere Bilder. Das Zürcher Kunsthaus zeigt Werk von Edvard Munch. Das Wetter morgen, Wolken, Sonne und Regen bei 17 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Lang hat es geharzt mit dem geplanten Neubau vom Kinderspital in Zürich. Jetzt aber kann es endlich vorwärts gehen. Der Kanton gibt dem Kinderspital ein Darlehen zum Weiterplanen. Selber hat das Spital zu wenig Geld, sagt der Regierungsrat Thomas Heiniger. Darum helfe der Kanton.
Das Kinderspital ist eine ganz wichtige Einrichtung für den Kanton, aber weit über Kantonsgrenzen hinaus. Es ist nötig, dass auch die Infrastruktur den Leistungen, die dort erbracht werden, genügt. Und aus dem Versorgungsinteresse vom Kanton heraus sind wir bereit, ein Darlehen von maximal 51 Millionen Franken für die nächsten Schritte zu gewähren.
Das Kinderspital hat den Neubau oberhalb des Tiefenbrunnen in Zürich dringend nötig. Das alte Spital am Zürichberg ist nämlich viel zu klein und veraltet. Die Nicole Freudiger hat mit dem Direktor vom Kinderspital, Markus Malagoli, darüber geredet, wie es jetzt mit dem neuen Kinderspital weitergeht.
Es kann losgehen mit der Planung des neuen Kinderspitals. Der Regierungsrat hat ja gesagt zum Kredit von etwas mehr als 50 Millionen Franken. Markus Malagoli, einen guten Tag fürs Kispi.
Ja, absolut. Wir sind sehr dankbar, dass wir jetzt da einen grossen Schritt weitermachen können und unsere Planung, Detailplanung von diesem Neubau in Angriff nehmen können.
Geben Sie uns doch schnell einen Überblick, was bietet das neue Gebäude, das im heutigen Kinderspital nicht hat?
Ja, zunächst sind einfach die Raumverhältnisse viel grösser und komfortabler. Der Zimmerkomfort ist viel besser. Wir haben grössere Zimmer, mehr Nasszellen, wir haben auch mehr Möglichkeiten, damit die Eltern können im Zimmer dann an der Behandlung mitwirken, also das sogenannte Rooming-in. Und dann natürlich querbeet durch sämtliche Supportbereiche gibt es viel bessere Abläufe, bessere Anordnung von den verschiedenen Bereichen, die müssen zusammenarbeiten und von dort her auch grössere Effizienz.
Der Neubau kostet ja alles in allem etwa 600 Millionen Franken. Das ist eine Schätzung bis jetzt. Warum eigentlich so viel?
Ja, ich glaube, ein Spital von dieser Größe, die wir hier haben, mit dem Auftrag, den wir auch haben, ja auch im Bereich der hochspezialisierten Medizin tätig zu sein und auch den Auftrag haben, im Bereich der Forschung und Lehre tätig zu sein, das hat einfach seinen Preis.
Das ist ja ein Projekt von Herzog und Dömeron, sehr berühmte Architekten. Ja. Die sind ja sicher nicht die billigsten.
Ja, da kann man so nicht sagen, dass Herzog und Dömeron einfach zu den teuersten gehören. Die Kostensetzung, die wir jetzt hier haben, die ist absolut vergleichbar mit anderen Spitalbauten und da bewegt sich im üblichen Rahmen und das wird häufig unterstellt, dass Herzog und Dömeron, dass das der Rolls-Royce Sigi, dem ist nicht so in der Realität.
Jetzt fängt man dann an planen, oder? Für das ist das Geld. Was gibt es denn noch für Stolpersteine in nächster Zeit?
Ich glaube, der wichtigste Schritt ist jetzt, wo wir in Angriff nehmen müssen, ist dann eigentlich auch das ganze Finanzierungskonzept für den Bau. Wir haben jetzt eben die 50 Millionen gut für die Projektierungsphase. Nachher geht es darum, dass wir eigentlich sicherstellen, die ganze Finanzierung vom Bau. Und das wird jetzt Aufgabe von dem und vom nächsten Jahr sein, das Konzept eigentlich zu bereinigen und die Finanzierung zu sichern.
Eben mit der neuen Spitalfinanzierung ist es ja so gedacht, dass Investitionen vom Spital selber getragen werden. Das heisst, die rund 600 Millionen Franken, die müssen sie selber zusammensuchen.
Ja, das ist grundsätzlich richtig. Wir sind im Gespräch mit ganz verschiedenen Finanzierern. Ein Teil wird auch eben aus eigenen Mitteln dann stammen von unserer Stiftung. Aber den grossen Teil werden wir eigentlich müssen fremdfinanzieren oder mit verschiedenen Partnern zusammen dann jetzt eben nach verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten Ausschau zu halten. Und das, denke ich, ist realistisch, dass wir das bis Ende vom nächsten Jahr eigentlich zusammen haben.
Der Markus Malagoli, Direktor vom Kinderspital. Wenn alles nach Plan läuft, könnten die Bauarbeiten für das neue Kinderspital in Zürich 2017 anfangen. 2020 sollte es dann fertig sein. In Zürich gibt es immer noch Wohnungsnot. Die privaten Hauseigentümer könnten aber genug zahlbare Wohnungen bauen, um das Problem zu lösen. Das sagt eine Studie vom Hauseigentümerverband. Allerdings müssten die Rahmenbedingungen stimmen. Nötig wäre, dass ein Haus um ein oder zwei Etagen könnte aufgestockt werden, Stichwort da Verdichtung. Zusätzlich möchte der Hauseigentümerverband auch das Mietrecht ändern, sodass für die Vermieter eine bessere Rendite würde ausschauen. Margrit Meier.
Auch wenn es den Anschein hat, dass die Stadt Zürich in den letzten Jahren aus allen Nähen platzt, die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner ist in den letzten 20 Jahren mehr oder weniger konstant geblieben. Eine Studie vom Institut für Schweizer Immobilienwirtschaft, die der Hauseigentümerverband Zürich in Auftrag gegeben hat, bestätigt, in der Stadt Zürich hocken die Leute nicht aufeinander oben, sie wohnen privilegiert. Das sagt Peter Ilg, der Leiter vom Institut und von dieser Studie.
Wie dicht Zürich ist im Vergleich zu anderen Städten, sei es Rom, sei es Paris, sei es Frankfurt, dann nachher ist Zürich im Vergleich von der Dichte her ein Dorf.
Aber die Tatsache ist, immer mehr Leute wollen in der Stadt Zürich wohnen und der Wohnraum ist knapp. Um die Nachfrage abzudecken, bräuchte es bis 2020 pro Jahr 2500 neue Wohnungen in der Stadt Zürich. Eine einfache Rechnung aufgrund der Prognose vom Statistischen Amt. Bauvorhaben der Stadt, wie zum Beispiel das beim Güterbahnhof, sind nur ein Tropfen auf einen heissen Stein. Die Studie zeigt weiter, dass das grösste Potenzial zum verdichteten Bauen bei den privaten Hauseigentümern liegt. Sie könnten ihre Häuser aufstocken um 1 bis 2 Etagen.
Und was als Feedback der Hauseigentümer bei etwa 1500, die etwa 18'000 Wohnungen repräsentieren, herausgekommen ist, ist, dass das die Option wäre, die sie am liebsten würden haben. Das Aufstocken ist bei 70% der Befragten als die präferierte Lösung herausgekommen.
Aufstocken um 1 oder 2 Etagen. Aber die wenigsten Hausbesitzer in der Stadt Zürich haben solche Pläne. Und das hat Gründe. Der erste Grund ist Bau- und Zonenordnung. Viele dürfen gar nicht mehr aufstocken. Zweitens das Problem der Mieter. Wenn die vom Mietgericht gehen, können sie nach der Kündigung bis zu einem Jahr länger in den Wohnungen bleiben. Das Risiko, dass das Haus zum Teil leer steht bis zum Bauen, ist gross und für viele finanziell nicht tragbar. Und drittens sind es die Ämter.
Nur ein Drittel war zufrieden mit der Zusammenarbeit mit den Bauämtern. Und was erstaunlich war, ist, dass 50% von all denen, die in den letzten 5 Jahren mit den Ämtern zu tun hatten, gesagt haben, die Ämter würden sich innerhalb der Ämter widersprechen.
Zum Beispiel schreibt die Feuerpolizei Türen vor, die den Heimatschutz verbieten. Kommt dazu, dass ein Umbau für viele Hausbesitzer zu wenig rendiert. Wer umbaut und investiert, müsste eine Rendite von 4-6% haben. Das Mietrecht lässt jetzt aber nur 2,5-4% zu. Der Direktor vom Hauseigentümerverband Zürich, der Albert Leiser, ist froh um all die Fakten, die jetzt mit dieser Studie auf dem Tisch liegen.
Ja, wir stellen fest, dass unsere Hauseigentümer bereit wären, 1 bis 2 Stock aufzustocken, aber mit gewissen Voraussetzungen. Und die Voraussetzungen sind eine Mehrwertabschöpfung in einem gewissen Rahmen, dass es eine Win-Win-Situation bleibt, das ist das eine. Und auf der anderen Seite aber auch, dass man eigentlich mit wenig Baubewilligungsmechanismen wirklich schnell zum Ziel kommt.
Auch beim Mietrecht will Albert Leiser mehr Rechtssicherheit für die Vermieter. Alle Mieter miteinander zum gleichen Zeitpunkt draussen haben.
Und dort sagt die Studie nach der Umfrage, man wäre eigentlich interessiert, dass man sagt, 6 Monate sollen wir Maximum verlängern.
Ob da der Mieterverband aber die Hand gibt, das ist eine grosse Frage. Ganz ohne Grund hat der Hauseigentümerverband seine Studie heute aber nicht präsentiert. Am 24. Oktober stellt die Stadt Zürich ihre neue Bau- und Zonenordnung vor. Dann können gewisse Wohngebiete als Wohnzone aufgewertet, aber auch abgewertet werden. Das heisst, es könnte neue Zonen geben, wo eine Aufstockung nicht mehr möglich wäre und das Haus an Wert verliert. Mit dieser Studie, so hofft der Hauseigentümerverband, hätte er Argumente dagegen, wenn es nötig würde.
Wegen einer Bombendrohung ist heute Vormittag das Einkaufszentrum Arkhöf zu Winterthur evakuiert worden. Etwa 3,5 Stunden war das Einkaufszentrum zu. Die Leute haben dann nicht mehr in ihre Wohnungen und in die Büros können. Die Polizei schätzt, dass ein paar hundert Personen betroffen waren. Am Morgen, am 10 Uhr, hat eine unbekannte Person der Polizei gemeldet, im Zentrum sei eine Bombe. Die Kantonspolizei Zürich hat das Einkaufszentrum drum mit einem Roboter durchsucht, sagt der Polizeisprecher Werner Benz.
Bei der Durchsuchung von dem Einkaufszentrum haben die Polizisten im Erdgeschoss ein verdächtiges Paket festgestellt. Der wissenschaftliche Forschungsdienst hat dann mit seinem Spezialroboter das Paket aufgeschossen. Und so haben wir dann gesehen, dass der Inhalt völlig harmlos ist. Es sind nur Prospekte drin gewesen.
Die Polizei ermittelt jetzt, wer die unbekannte Person ist, die die Polizei alarmiert hat. In der Gemeinde vom Limmental gibt es aber nächstes Jahr eine Bio-Abfallsammlung. Einmal pro Woche werden die Küche- und Gartenabfälle eingesammelt und dann im neuen Vergärwerk werden Hölzli in Zürich zu Biogas verarbeitet. Zusätzliche Kosten entstehen nicht, heisst in der Mitteilung. Diese Kosten sind schon in den Abfallgrundgebühren eingerechnet. Eine spektakuläre Flucht hat in der Nacht auf heute im Spital geendet. In Zürich im Kreis 6 ist ein Auto in eine Geschwindigkeitskontrolle gekommen. Der Fahrer ist dann geflüchtet quer durch die ganze Stadt bis auf Bülach. Auf der Autobahn ist er zum Teil mit über 200 km pro Stunde gefahren. Die Polizei hat darum die Verfolgung aufgegeben. In Bülach im Kreisel hat der Fahrer aber trotzdem die Kontrolle verloren und ist verunfallt, wie die Kantonspolizei meldet. Der 31-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer haben beide müssen ins Spital gebracht werden. Auf der Homepage vom Zürcher Kunsthaus gibt es nicht nur viel zum Lesen und viel zum Anschauen. Momentan gibt es dort auch etwas zum Hören. Der Schrei oder eben der Schrei, so heisst auch eines der berühmtesten Bilder überhaupt. Und das sieht man in der neuesten Ausstellung vom Kunsthaus als Lithografie, zusammen mit etwa 150 weiteren Werken vom Maler Eduard Munch. Der ist nämlich vor 150 Jahren auf die Welt gekommen. Gordela Fankhauser hat die neue Ausstellung gesehen.
Das Zürcher Kunsthaus und Eduard Munch, das ist eine alte Liebe. Schon der erste Kunsthausdirektor, der Wilhelm Wartmann, hat Munch gesammelt. Und darum kommt der Direktor Wartmann jetzt auch einen wichtigen Auftritt über. Ziemlich gross, mit Ölfarbe auf Leinwand gemalt, hängt er im ersten Raum der Ausstellung und um ihn herum sind sämtliche Ölbilder von Eduard Munch versammelt, die im Zürcher Museum gehören. Erstaunlich farbig und fröhlich ist der Empfang. Dafür wirkt das, was nachher kommt, umso düsterer. Und da hängen auch keine Ölbilder mehr, sondern Grafiken, Lithografien, Radierungen und Holzschnitte. Der jetzige Kunsthausdirektor, Christoph Becker, hat den grossen Bürlisaal unterteilt. Da hat es Nischen, die aussehen wie aufgeschnittene Bienenwaben. Und jede Nische hat ein Thema.
Munch ist ja jemand, der Themen angegriffen hat, die in dieser Dichte kein anderer Künstler vor ihm in der Moderne angepackt hat, Eifersucht, Pubertät, Sexualität, Trennung, Liebe, Verlust, vieles davon auch mit einem gewissen depressiven Unterton.
Und die Themen, die hat Eduard Munch gezeichnet, gemalt, gedruckt und immer wieder verändert, bis sie Form bekommen haben. So sind ganze Serien entstanden.
Man sieht, wie er zu dieser Form gefunden hat, über verschiedene Stadien des Druckens, über bestimmte Farbstellungen, die er ausprobiert hat. Und in dieser Ausstellung sieht man Serien von Motiven, wie man sie in dieser Vollständigkeit nirgendwo sonst auf der ganzen Welt nicht sehen kann. Noch nicht einmal das Munch-Museum, sagen uns die Experten, hat manche der Serien in dieser Vollständigkeit.
Da hat es zum Beispiel eine Serie, wo die Einsamen heisst. Eine Frau und ein Mann stehen am Ufer und schauen übers Wasser. Bei diesem Holzschnitt spielt Eduard Munch mit Farbe. Einmal taucht er die Einsame fast schwarz in eine düstere Melancholie. Ein anderes Mal lässt er sie gel und rosa richtig fröhlich wirken. Selten sieht man so gut, dass ein Werk nie fertig, nie endgültig sei, meinte Christoph Becker.
Und dass etwas sehr Anrührendes und manchmal sogar regelrecht Erschütterndes daran ist, wie ein Künstler um eine bestimmte Form ringen kann. Und für Munch selbst, der Zehntausende von Blättern gedruckt hat, war das sein großes Thema. Er kam eben zu keinem Ende, zu keinem Schluss.
Die 150 Grafiken von Eduard Munch, die gehören einem privaten Sammler und der will anonym bleiben. Auch wenn die einen Besucher auf den ersten Blick vielleicht enttäuscht sind, dass das Zürcher Kunsthaus zum 150. Geburtstag von Munch nicht eine Ausstellung mit Ölbildern zeigt, auf den zweiten Blick entdeckt man etwas Neues, einen Arbeitsprozess und eine Seite von Eduard Munch, die man in Zürich noch nie gesehen hat.
Eduard Munch, 150 grafische Meisterwerke, das ist die neue Ausstellung im Kunsthaus Zürich. Sie geht von morgen bis am 12. Januar.
Handwerk, das sich über die letzten Jahrhunderte gerettet hat.
Schnaps,
brennen kann man eigentlich aus allem. Man kann auch sogar aus Gras Schnaps machen.
Berufe, die auch heute immer noch aktuell sind und faszinierend.
Pfeifen, die haben eine Persönlichkeit und einen Charakter.
Berufe, wo man nicht mal weiss, dass es sie gibt.
Wenn mich jemand auf meinen Beruf anspricht, dann sage ich immer Schnürmeister. Ich bin der, der damals Korsett schnürt. Aber es ist natürlich nicht so.
Das Regionaljournal besucht Werkstätten, Atelier, Fabriken und Bachstuben und stellt ihnen die Menschen hinter den Berufen vor.
Das ist auch genau meine Faszination, die individuelle Schönheit.
Am nächsten Montag, zwei Wochen lang, immer um 17:30 Uhr abends hier auf SRF 1.
Viertel vor 6 Uhr, das ist das Regionaljournal Zürich auf Hause auf SRF 1. Wenn Sie in Ihrer Wohnung nicht jedes Geräusch von den Nachbarn hören, dann haben Sie das wahrscheinlich der Firma Mageba zu Bülach zu verdanken. Wenn Sie mit Ihrem Auto über eine Brücke reinfahren, dann fahren Sie möglicherweise über das Bauteil von der Firma Mageba zu Bülach. Obwohl also kaum jemand die Firma kennt, haben alle indirekt schon mit ihr zu tun gehabt. 50 Jahre alt ist Mageba. Heute Abend steht sie im Finale von einem der wichtigsten Unternehmerpreise in der Region Zürich, dem vom Swiss Venture Club. Meier hat sich die Firma etwas genauer angeschaut.
Es schmeckt nach frischer Farbe und Stahl. Vier Männer in blauen Überzeugen und Schutzbrillen sind in den grossen Produktionshallen am Arbeiten. Zwei von ihnen kämpfen mit einem schwarzen Gummiband, wo eine 5 Meter lange Stahlkonstruktion in Art der Schiene eingeklemmt werden muss.
Wir sehen die zwei Mitarbeiter knüpfen mit einem Knüppeisen den Gummi ein. Das ist eine sehr strenge Arbeit. Es hat so eine Klemmschiene, wo den Gummi drin, wo wir zuerst hier bringen und dann ist er dort drin gefangen.
Erklärt Michael Frey, der Produktionsleiter. Die Stahlkonstruktion ist ein sogenannter Fahrbahnübergang. Ein Teil, wo man als Bindeglied bei der Brücke braucht und als Autofahrerin oder Autofahrer meistens am Anfang oder am Schluss als leichtes Holpern spürt. Die Fahrbahnübergänge machen die Brücke flexibel. Und sie sind einer der Hauptpfeiler der Firma Mageba. Der andere wichtige Bereich gehört den sogenannten Lager. Das können eine Art Gummiküsse sein, die in Mehrfamilienhäusern Schall dämpfen oder Häuser erdbebensicher machen. Oder, wie gerade hier in der Produktionshalle parat liegen, Lager für die Brücke, das Verbindungsstück zwischen der Brücke und dem Pfeiler. In der Zwischenzeit ist auch der Chef, der Geschäftsführer Thomas Spuhler, in die Produktionshalle gekommen. Er begrüßt seine Mitarbeiter.
Ein bisschen lernen, aber nicht zu viel. Also schon arbeiten, aber.
Und zeigt auf ein paar Megalager ganz hinten im Raum, wo eine Art wie grosse Nagelbretter auf dem Kopf aussehen.
Das sind sogenannte Idole, das wohl Sie als Nägel interpretieren. Die gehen in den Beton rein, in die Armierung rein und tun die gewaltigen Horizontalkräfte dann von der Brücke ins Fundament rein übertragen. Man muss sich vorstellen, wenn ein Zug stoppt, wenn er eine Notbremsung machen muss, das muss eine Brücke aushalten, dann kommen hier Kräfte weit über 1000 Tonnen auf so ein Lager horizontal.
Die Lager schauen also, dass die Brücke nicht davorrutscht bei einer Notbremse vom Zug. Schweizweit findet man in 70% von Brücken Teile, die die Firma Mageba entwickelt und produziert hat. Und auch in praktisch jedem Mehrfamilienhaus, das gebaut wird, ist Mageba drin, erzählt Thomas Spuhler nach dem Firmenrundgang in seinem Büro. Seit 2001 ist er an der Spitze der Mageba, damals noch eine kleine Firma zu Bülach mit gut 50 Mitarbeitern. Heute, 2013, ist sie weltweit tätig, hat Ableger unter anderem zu China, zu Indien, zu Australien und neu auch in den USA und beschäftigt über 500 Männer und Frauen. Trotz Wirtschaftskrise ist es unter Thomas Spuhler und seinem Geschäftspartner also immer aufwärts gegangen.
Ich glaube, das sind verschiedene Faktoren, die es hier braucht. Das oberste oben steht wahrscheinlich eine Passion, die Faszination Brückenbau. Wo wir damals 2001 die Firma übernommen haben, haben wir fest vorgehabt, zu den besten 5, zu den besten 3 von der Welt zu gehören. Dann haben wir den nötigen Mut gehabt, den braucht es natürlich auch. Sie müssen Geld in die Finger nehmen, sie müssen investieren. Dann haben wir viel in Innovation investiert. Wir bringen heute wahrscheinlich im Monatstakt neue Produkte auf den Markt. Da Da sind wir sehr dynamisch unterwegs. Und all das miteinander hat am Schluss einen Wachstumsschub gebracht, den wir selber nicht erwartet hätten.
Und klar, auch eine gute Portion Glück gehöre dazu.
Es ist das letzte Jahr, 2012, hat die HSG eine Studie herausgegeben, wie viel Glückanteil man kann messen an solchen Wachstumsgeschichten, wie wir sie hier haben können erleben. Und sie sind auf maximal 20% gekommen. Aber dort ist dann ganz wichtig, dass sie parat sind, wenn das Glück vorbeikommt. Und ich glaube, das haben wir geschafft.
Was der Erfolg in Zahlen heisst, will der Thomas Spuhler nicht sagen. Nur so viel.
Grösse messen wir einerseits an den Mitarbeitern, das ist klar. Bei den Umsatzzahlen, was kann man dazu sagen? Wir haben die Firma übernommen, wo sie weit unter 10 Millionen Umsatz gemacht hat. Mittlerweile sind wir 500% gewachsen. Das entspricht auch etwa im Bereich Umsatz der Tatsachen.
Zwar hat auch Mageba die Krise und den starken Schweizer Franken gespürt, aber dank dem Wachstum im Ausland können abfedern.
Wir haben den auch gespürt, aber dank dem, dass wir sehr früh, 2002, 2003, stark ins Ausland sind, dass wir unsere Produktion in China aufgebaut haben, in Indien, im EU-Raum, in Deutschland, in Österreich, da haben wir können den harten Schweizer Franken ein Stück weit abfedern, dass Natural Hedging, indem dass man auch im Ausland eben produziert, kann einkaufen. So haben wir am Schluss 80-90% von dem Nachteil können wieder wettmachen.
1963, vor 50 Jahren, ist die Firma Mageba in Zürich gegründet worden. Mageba steht übrigens für Materialgeräte für die Bauindustrie. Seit über 40 Jahren ist sie jetzt zu Bülach zuhause und geht es nach dem Thomas Spuhler, soll das auch so bleiben. Gerade letztes Jahr haben sie nochmal kräftig investiert, Produktionshalle isoliert und mit Solarpanel aufgerüstet. Heute arbeiten 120 Leute in Bülach, die meisten aber in der Forschung und Entwicklung.
Es hat uns in Bülach eigentlich immer gefallen. Wir sind gut integriert, wir haben gute Kontakte mit den Behörden. Wenn Probleme herum sind, helfen sie uns, die zu lösen. Und dann ist die Nähe zu Zürich ideal. Wir haben relativ viele junge Ingenieure, die wir einstellen. Die wollen auch ein Gebiet zum in Ausgang gehen, um eine gewisse Lebensqualität zu haben. Also da ist die Nähe zu Zürich ein Punkt. Gute Infrastruktur, die wir hier haben, also die Anbindung auch nach Deutschland mit der Bahn. Und ganz generell eine schöne Gegend, wo es den Leuten gefällt.
Bülach hat sich für die Treue auch schon bedankt und Mageba 2009 mit einem Unternehmerpreis ausgezeichnet.
Und heute Abend könnte also ein weiterer Unternehmerpreis dazukommen, der vom Swiss Venture Club für den Wirtschaftsraum Zürich. Wer den Preis effektiv überkommt, das sagen wir Ihnen in unserer Sendung am Freitagmorgen, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30. Wir kommen zu der Wetterprognose für morgen und für das Wochenende. Das ist der Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Heute Nacht, also vor allem in der zweiten Nachthälfte und auch morgen, kann es da und dort mal kurz ein bisschen regnen. Der Tag durch ist es dann meistens wieder trocken. Es hat aber recht viele Wolken rum, die Sonne, die zeigt sich nicht allzu häufig. Gegen Abend kann es dann durchaus mal kurz wieder nass werden. Die Temperaturen steigen dann am Nachmittag zu Wädenswil und Zuster auf etwa 18 Grad, in Schaffhausen gibt es um die 17 Grad. Auf den Bergen, also von Bachtel und dem Hörnli, gibt es etwa 15 Grad am Nachmittag. Das Wochenende ist dann meistens grau und zeitweise nass. Am Samstag da regnet es doch ziemlich häufig, am Sonntag nicht mehr allzu oft. Es kann dann am Nachmittag sogar einmal ein paar Aufhellungen geben. Temperaturen, die bleiben so bei rund 18 Grad am Nachmittag.
Regionalschall Zürich Schaffhausen, das war heute wichtig. Lang hat es geharzt mit dem geplanten Neubau vom Kinderspital in Zürich. Jetzt aber kann es endlich für sie gehen. Der Kanton gibt dem Kinderspital ein Darlehen über 50 Millionen Franken zum Weiterplanen. Wenn alles wie vorgesehen läuft, kann der Neubau oberhalb vom Tiefenbrunnen in Zürich bis 2020 realisiert werden. Das Kinderspital hat den Neubau dringend nötig. Das alte Spital am Zürichberg ist nämlich viel zu klein und total veraltet. Wegen einer Bombendrohung ist heute Vormittag das Einkaufszentrum Arrchöf zu Winterthur evakuiert worden. Die Polizei schätzt, dass ein paar hundert Personen betroffen waren. Eine unbekannte Person hat der Polizei gemeldet, im Zentrum sei eine Bombe. Die Polizei hat dann auch ein Verdächtigungspaket gefunden, das hat sich aber als harmlos herausgestellt. Die Polizei ermittelt jetzt, von wem die Drohung gekommen ist. Die privaten Hauseigentümer könnten das Problem der Wohnungsnot in Zürich lösen. Sie könnten genügend Wohnungen bereitstellen, auch günstige, wenn die Rahmenbedingungen würden stimmen, heisst es in einer Studie, die der Hauseigentümerverband vorgestellt hat. Konkret verlangen die Hauseigentümer, dass sie in gewissen Gebieten ihre Häuser um 1 bis 2 Etagen könnten aufstocken könnten. Außerdem müsste auch gewährleistet werden, dass sie eine höhere Rendite können erwirtschaften können. So viel Regionalschall Zürich auf Haus am Donnerstagabend. Redaktion Nicole Freudiger, am Mikrofon Hans-Peter Krienzi.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.